Wir waren in dieser Röntgeneinrichtung, Röntgeninstitut. Ich sitze da mit meiner Mutter, rechne mit nichts. Da wird meine Mutter gebeten, noch mal reinzukommen. Als ich dann danach ging, weinte meine Mutter schon im Sturz. Und dann also war das Nächste, was ich hörte, dass ich also wahrscheinlich dass ich einen Knochenkrebs hätte und dass vielleicht das Bein abgesetzt werden muss. Dann also hatten wir Schussverletzungen, Stichverletzungen, schwerste Unfälle. Wir arbeiteten im Prinzip also den ganzen Tag also an im Prinzip der Reparatur von Katastrophen, medizinischen Katastrophen, die vermeidbar waren. So, ich mache nicht nur gesunde Sachen. Das lässt sich sehr schlecht verrechnen alles. Aber klar ist, also dass ich also kein Übergewicht habe, dass ich also auch relativ regelmäßig Sport mache. Ich esse kein Fleisch. Ich esse sehr wenige Dinge, die also konserviert sind, weil die sind ja dann mit Salz und so. Wird wahrscheinlich was bringen. Aber was ich bei der gesunden Ernährung also gewinne, das verliere ich bei Stress, bei also zu viel Arbeit, bei zu wenig Schlaf und also anderen Lastern.
Das ist Meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie bis heute nach? Wir sind Julia Emmerich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Podcast ist Karl Lauterbach. Eigentlich muss man ihn gar nicht mehr vorstellen. In Deutschland kennt ihn wahrscheinlich wirklich jeder. Und jeder hat eine Meinung zu ihm. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie war er der beliebteste Politiker, aber auch der Politiker, der am meisten gefährdet war. Es hätte aber nicht viel gefehlt und wir alle hätten Karl Lauterbach nie kennengelernt. Denn in den 60er Jahren, als er Kind war, konnte man noch so schlau sein, wenn man aus einer Arbeiterfamilie kam, landete man erstmal auf der Hauptschule und nicht an der amerikanischen Elite-Uni Harvard. Karl Lauterbach hat es trotzdem dorthin geschafft und er wäre beinahe sogar dort geblieben. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo, guten Abend.
Herr Lauterbach, was war die schwerste Entscheidung Ihres Lebens?
Also rückblickend war wahrscheinlich die schwerste Entscheidung, als ich mich entschieden habe, nicht in der klinischen Medizin zu arbeiten. Als ich mich entschieden habe, nach dem Medizinstudium nicht mehr als Arzt tätig werden zu wollen, sondern also in die Vorbeugermedizin zu gehen. Das war für mich eine dramatische Entscheidung, weil ich war identifiziert mit dem Wunsch, Arzt zu werden. Ich hatte schon ganz konkrete Vorstellungen, was ich machen wollte und habe das dann tatsächlich also hinter mich gelassen und habe etwas Neues danach nochmal studiert.
Das ist mehr als 30 Jahre zurück. Beschreiben Sie uns doch mal den Karl Lauterbach dieser Zeit. Wie muss man sich Sie vorstellen, Ende 20? Was ist das für ein Typ, dieser Karl Lauterbach?
Also ich war damals sehr, wie soll man sagen, umtriebig. Ich habe damals also viel studiert. Ich war ein guter Student. Ich war Stipendiat. Ich habe in Deutschland studiert, also Aachen und also in der Kernforschungsanlage Jülich promoviert, mehr oder weniger parallel, und habe dann in Arizona, in Tucson, ein Forschungsprojekt gemacht, war ich unterwegs. Und dann habe ich in Texas halt den größten Teil meines praktischen Jahres gemacht. Und somit war ich viel unterwegs, war also sehr stark mit dem, was ich gemacht habe, identifiziert, hatte eine gute Zeit, war aber auch sehr empfindlich und aufmerksam für Einflüsse, die auf mich damals eingewirkt haben.
Mögen Sie Ihr Ich von damals, wenn Sie rückblicken?
Ja und nein, sage ich mal. Also man kann es ja selbst schlecht bewerten. Ich war damals sicherlich, also wie will man das sagen, sehr ehrgeizig. Da bin ich damals gewesen. Habe aber auch damals schon so ein paar Dinge gehabt, die ich auch jetzt mache, dass ich mich in viele Dinge hineindenken kann. Also sehr breit interessiert und so weiter. Und den zweiten Teil mag ich, der Ehrgeiz von damals, der war vielleicht, also der wäre heute nicht mehr nötig.
Weshalb wollten Sie eigentlich überhaupt Arzt werden?
Gute Frage, weil das war schon eine zweite wichtige Umentscheidung. In der Oberstufe hatte ich eigentlich nicht vor, Medizin zu studieren. Also da war ich zunächst einmal noch gepolt, entweder Mathematik oder Physik zu studieren. Das waren Themen, die mich stark interessierten, auch heute im Übrigen noch. Aber ich habe dann also während der Kindheit schon Erlebnisse gehabt, die Medizin für mich schmackhaft gemacht haben. Ein ganz wichtiges Erlebnis war, als ich 13 war, hatte ich eine gutartige Knochenzyste. Die war aber fälschlicherweise so diagnostiziert worden, dass die Ärzte, die mich behandelt haben, davon ausgingen, dass es ein bösartiger Knochentumor. Es war plötzlich die Rede davon, dass das Bein amputiert werden müsse. Und für mich war das ein Schock. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich war damals als Fußballer und Tischtennisspieler sehr sportlich. Ich dachte, das ist jetzt eine übliche, also Verletzung am Knie. Vielleicht hatte ich mit einem Meniskusriss oder so etwas gerechnet. Aber dann ist man plötzlich konfrontiert mit der Perspektive, das Bein muss ab. War ganz furchtbar. Meine Mutter war schockiert. Sie hat zwei Wochen so gut wie nicht essen können. Für mich auch, eine Welt brach zusammen. Und es war eine Fehldiagnose. War eine Fehldiagnose, die eigentlich nicht hätte nötig sein müssen. Und dann bin ich operiert worden wegen dieser Zyste. Und dann hat sich da noch eine Infektion ergeben am gesunden Gewebe. Muss man sich vorstellen, also das Gewebe, was gesund war, wurde Knochen, also Substanz genommen aus dem Beckenkamm, um, also wo die Zyste war, das aufzufüllen. Da hatte sich eine riesige Entzündung gebildet. Wochenlang noch in der Klinik gelegen. Und der ganze also Ablauf war für mich also negativ. Also Fehldiagnose, also die Infektion, die Art und Weise, wie mit mir umgegangen wurde, es war ja schockierend. Also ich wurde ja gar nicht, es war ja nicht einfühlend also mitgeteilt worden, sondern wir waren in dieser Röntgeneinrichtung, Röntgeninstitut. Ich sitze da mit meiner Mutter, rechne mit nichts. Da wird meine Mutter gebeten, noch mal reinzukommen. Als ich dann danach ging, weinte meine Mutter schon im Sturz. Und dann also war das Nächste, was ich hörte, dass ich also wahrscheinlich einen Knochenkrebs hätte und dass vielleicht das Bein abgesetzt werden muss. Das war das Nächste, was ich hörte. Somit der ganze Vorgang, also die ganze Vorgehensweise, das hatte mich schon also angefangen, für Medizin stärker zu interessieren. Mhm. Und in der Oberstufe war ich dann, wie gesagt, dann zuerst noch auf Physik oder Mathe oder so etwas gepolt, weil habe ich gern gemacht und so. Aber dann habe ich dann entschieden, Medizin zu studieren, weil ich dachte, damit kann ich mehr erreichen.
Und das für können andere. Sie besser als die Ärzte, die Sie damals erlebt haben.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dachte ich, also, dass ich war damals sehr idealistisch. Ich komme aus einer sehr christlichen Umgebung. Bin auch sehr christlich erzogen worden. Und da habe ich gedacht, also, wenn man Gutes tun will, ist die Medizin vielleicht also eine bessere Gelegenheit, als dass man also sich mit der Topologie in der Mathematik beschäftigt.
Und dann kam es anders, diese Entscheidung gegen den Traumberuf. War das ein schleichender Abschied oder gab es da einen konkreten Moment, als Sie gesagt haben, nein, doch nicht Arzt?
Es war entscheidend wirklich die Zeit in Texas. Mhm. Ich war also in Texas, an der University of Texas, San Antonio. Und es war eine Klinik, dort wurden also Ärmere behandelt, fast nur Arme, ehrlich gesagt. Das war eine große Klinik, also die war noch verbunden mit einem Veterans Administration Hospital. Und ich war damals, wie gesagt, sehr also auf Chirurgie gepolt. Im Studium hatte ich gemerkt, das ist etwas, das kann mir gefallen. Ich hatte auch also während des Studiums viele Nachtwachen gemacht, also in einem kleinen Krankenhaus in Jülich, hatte dort viel also auf der chirurgischen Intensivstation mit Unfällen zu tun, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und daher wollte ich eigentlich also entweder Thoraxchirurg werden, also Herzchirurg, Thoraxchirurg werden oder Unfallchirurg. Das war also mein größtes Interesse. Und als ich in Texas gewesen bin, hat mir das auch sehr viel gegeben. Ich war da ganz also zufrieden, ich kam auch gut klar. Aber ich habe da eine Seite der Medizin gesehen, die ich aus Deutschland so noch nicht kannte. Die hat mich massiv beändert. Und zwar also zunächst einmal, wenn wir operiert haben, wir hatten also an so einem Tag vielleicht 9 oder 10 Operationen, ich weiß es nicht genau, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich war dann viel auch also im OP oder also auf der also Traumatologie. Und die allermeisten dieser Eingriffe, die wir gemacht haben, waren in einer oder in anderen Art und Weise waren die vermeidbar. Entweder wurde am Herzen operiert, Bypass-Operationen waren damals, wurde viele gemacht, Das waren dann Menschen, die hatten ein Leben lang geraucht oder sich falsch ernährt. Dann also hatten wir Schussverletzungen, Stichverletzungen, schwerste Unfälle. Wir arbeiteten im Prinzip also den ganzen Tag also an im Prinzip der Reparatur von Katastrophen, medizinischen Katastrophen, die vermeidbar waren. Und ich habe das also dann so empfunden, dass es eigentlich sehr viel sinnvoller wäre, solche Ereignisse zu vermeiden. Und das hat immer weiter getickt in meinem Kopf. Und dann bin ich über die Monate immer stärker dazu übergegangen, wie wäre es eigentlich mit Vorbeugemedizin? War das Anliegen, Menschen also durch das, was ich mache, zu helfen, Leid zu vermeiden, so etwas, das war ja noch in mir. Und ich sah dann einfach plötzlich eine neue Möglichkeit und habe mich damit auseinandergesetzt.
Gab es den einen Fall, den einen Patienten, bei dem Sie das Gefühl haben, dass dieser Fall steht Ihnen noch heute vor Augen und das war der Moment, wo gesagt haben, das ist vermeidbar. Das darf nicht passieren.
Waren viele dieser Fälle. Also war auch sehr viel Leid und Unrecht zu sehen. Ich erinnere mich an eine Frau, die hatte Brustkrebs und die also hatte kein Geld, war verlobt und wollte nicht, dass wir also im Beisein der Familie oder des Verlobten diese Diagnose erwähnen, weil sie hatte tatsächlich Angst, dass die Verlobung darüber platzt. Und also das war ein bestürzendes Ereignis. Dann hatten wir Leute, die waren also schon mal bei uns also zusammengeflickt worden und sind dann draußen und sind erneut in einer also Situation, wo dann also Schießereien stattgefunden hatten. Wir hatten wirklich, es kamen ständig, also das ist das Krankenhaus der Armen in San Antonio gewesen, kamen ständig Verletzte rein, auch Leute, die einem wirklich Leid getan haben, war viel vermeidbar.
Was sind Krankheiten der Armen? Womit hatten Sie da vor allem zu tun?
Krankheiten der Armen waren damals und sind sie heute noch, aber dort eben besonders, waren zunächst einmal Gewaltkrankheiten, also Gewalt im Sinne Stichwunden, Schusswunden. Ich hatte in Deutschland, also obwohl ich viel hier in der Chirurgie in Jülich da gemacht habe, hatte ich eine einzige Schussverletzung gesehen. Da hatte sich jemand also versucht zu suizidieren und hatte sich in den Kopf geschossen. Aber da kamen die Schusswunden also alle paar Stunden spätestens rein. Also Schussverletzungen, das ist eine Krankheit der Armen in Amerika, weil die Armen sich gegenseitig also dort tatsächlich also erschießen, muss man sagen. Die nicht alle natürlich, aber es ist dort gebündelt. Dann eben diese schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, falsche Ernährung, Geraucht, Drogenkonsum, also ganz krass. Es war auch die Zeit, wo noch AIDS nicht gut behandelt werden konnte. Und wir hatten daher auch, San Antonio ist eine Hochburg der frühen AIDS-Epidemie gewesen. Hatten wir viele AIDS-Kranke, was war auch eine Krankheit der Armen, es waren auch dort oft Arme. Somit kamen Arme mit vermeidbaren Krankheiten und ich habe darüber angefangen nachzudenken, wie kann man einen längeren Hebel finden, als hier jeden Tag Stunden im OP zu stehen.
Prävention kann man sich an zwei Stufen denken. Einmal gesundheitliche Prävention, aber dann auch gesellschaftliche Prävention, dass es nicht zu solchen Situationen kommt. Und da ist man schnell oder auch über mehrere Etappen dann raus aus der Medizin und drin in der Politik. Kam damals schon Ihnen der Gedanke, dass Sie in die Politik gehen und möglicherweise dann als Gesundheitsminister die Dinge regeln?
Nein, keineswegs. Also was ich damals überlegt hatte, war, dass ich also Vorbeugemedizin studiere, Public Health, Schwerpunkt Epidemiologie, also dass man sich damit beschäftigt, was sind eigentlich die Ursachen dieser Erkrankung, Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und ich hatte dann eine Reise an die Ostküste also gemacht. Ich hatte also sehr starke Noten, will ich mal sagen. Und ich hatte übrigens ein Angebot in Texas, eine also Weiterbildung also für die Thorax- oder Herzchirurgie zu machen. Und die Kollegen dort, die haben alle gesagt, mach das mit uns. Also das ist einmalig, das ist großartig. Also du kannst hier bleiben. Und die haben es nicht verstanden. Aber ich bin an die Ostküste gegangen, habe dann dort also recherchiert und hatte an der Johns Hopkins Universität in Baltimore und an der Harvard Universität in Cambridge, Boston, hatte ich mich also umgehört und hatte dort diese Programme gesehen, Vorbeugemedizin systematisch zu lernen. Das gefiel mir. Da habe ich mich an beiden Unis beworben, also in Harvard und also auch an der Johns Hopkins Uni, bin auch an beiden genommen worden und habe dann diese Entscheidung getroffen, ich gehe aus der klinischen Medizin heraus und studiere jetzt diese Vorbeugemedizin, Public Health, Epidemiologie, Gesundheitsmanagement und so weiter.
Fast zwei Jahrzehnte später haben Sie dann doch noch Ihre ärztliche Zulassung beantragt. Warum wollten Sie trotzdem dann noch Arzt werden?
Naja, ich bin immer weiter also auch mit Fällen konfrontiert gewesen. Ich also habe mich auch im Übrigen weiter fortgebildet. Ich also lese sehr viele Studien in der Medizin, ich interessiere mich für Fälle und spreche oft über Fälle mit Kollegen, die in der Klinik sind, sodass ich tatsächlich den Kontakt zur klinischen Medizin nie verloren habe. Und dann habe ich einfach überlegt, also wo wir jetzt an dem Punkt sind, dass ich dann auch die Approbation noch beantrage, um ein paar Dinge auch im Einzelfall machen zu können. Zum Beispiel kann ich also auf Grundlage eines privaten Rezepts kann ich jemandem etwas verschreiben. Das also ist manchmal hilfreich, nützlich. Also manchmal gebe ich auch Ratschläge und dann ist es einfach gut, dass man approbiert ist und nicht also ohne Approbation und so.
Wie muss man sich das vorstellen? Am Ende einer Fraktionssitzung kommt noch ein Kollege und sagt, Karl, kannst du mir noch mal eben...
Also die Fraktionssitzung nicht. Was ich halt oft habe, ist Menschen, die mich aus den Medien kennen, Menschen, die mich aus der Partei kennen, die ich aus sonst kenne, wenn die ein medizinisches Problem haben, dann fragen die oft bei mir, also wo kann ich das behandeln lassen, was empfiehlst du denn selbst und so weiter. Und ich nutze jeden dieser Fälle schon seit Jahrzehnten, um mich selbst in diese Fälle sehr intensiv einzudenken. Das ist für mich eine Gelegenheit, mein eigenes Wissen zu vertiefen, weil wenn Sie an einem Fall etwas also recherchieren, können sich das sehr gut merken. Das ist viel gängiger, als wenn man jetzt nur Bücher liest oder so etwas, oder Studien liest. Und daher also habe ich immer auch mit Fällen zu tun gehabt. Und da kam das ein oder andere Mal dann vor, kannst du mir das verschreiben, kannst du mir ein Rezept geben? Das kann ich nicht für gesetzlich Versicherte, sondern private Rezepte sind das dann. Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Punkt. Ein wichtiger Punkt ist auch, also wenn man hier medizinische Ratschläge gibt, dann sollte man auch approbiert sein.
Und was verschreiben Sie denn so?
Das will ich jetzt nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall sehr verschwiegen, wie jeder Arzt. Wir unterliegen der Schweigepflicht. Aber tatsächlich, also habe ich damals gedacht, jetzt beantrage ich die Approbation noch. Lange Zeit hätte ich die gar nicht beantragen können, weil lange Zeit musste man eine Zeit lang als Arzt im Praktikum gearbeitet haben. Das habe ich ja nie gemacht, weil ich mich ja umentschieden habe. Diese Pflicht ist dann irgendwann weggefallen. Somit hätte ich die Approbation also schon ein paar Jahre vorher beantragen können. Irgendwann habe ich dann gesagt, das mache ich jetzt und habe dann auch eine Rede gehalten als jung approbierter Arzt, also auf Einladung von dem damaligen Kammerpräsident Hoppe, also in Düsseldorf, und bin sozusagen dann der Redner mit den jungen Approbierten gewesen, die Approbation gleichzeitig bekamen.
Gab es mal einen Notfall im Ministerium oder früher im Bundestag, wo Sie helfen mussten?
Ja, ich habe oft Notfälle versorgt. Also jetzt nicht im Bundestag, da habe ich das ein oder zwei Mal oder drei Mal gehabt. Aber ich habe das oft gehabt, zum Beispiel auf Flügen, auf Langstreckenflügen oder im Urlaub. Also das, also ich habe häufiger tatsächlich dann auch geholfen, habe auch tatsächlich in Portugal, in Lissabon, also einen schweren Infarkt so lange versorgt, bis also der Rettungswagen da war und so weiter und so fort. Das heißt, als Arzt ist man tatsächlich gut beraten, also dass man auch fit bleibt im Sinne, was mache ich, wenn etwas passiert? Unfälle, Autounfälle und so weiter. Das passiert den Kollegen ja auch sehr häufig. Sie sind dann da und dann heißt es, ist ein Arzt da.
Haben Sie mal einen Menschen nicht retten können?
Ja, das ist so gewesen. Das ist mir also auch passiert. Und das ist schwierig. Das also ist einfach so. Ich bin einmal unterwegs gewesen zu einer Veranstaltung in Potsdam auf Einladung, ich glaube, des Unternehmers Dussmann. Da ging es also um eine gesundheitspolitische Diskussion oder was. Und dann bin ich auf dieser langen Ausfahrtstraße unterwegs gewesen. Da überkreuzte eine Frau die Straße und hat also diese vierspurige Bahn nicht richtig im Kopf gehabt. Die hatte also Tüten dabei und also lief, ohne dass sie also das Auto überhaupt gesehen hatte, weil sie in die falsche Richtung geschaut hatte. Sie hatte es nicht mehr zusammenbekommen, ist sie vors Fahrzeug also gelaufen und flog dann quasi über dieses Fahrzeug weg, vor uns runtergekommen. Da habe ich dann auch getan, was ich konnte. Die Frau ist gestorben. Und das erlebt man als Arzt auch, dass man also alles gibt, aber der Mensch stirbt. Und das ist gehört mit dazu. Ich glaube, dass diese Vorbeugemedizin einfach unfassbar wichtig ist, weil der Hebel viel länger ist als also der Hebel eines einzelnen Arztes, wenn man noch so bemüht ist.
Erste Berührungspunkte mit der Politik hatten Sie durch Ihre Förderung für Harvard. Da wurden Sie von der Konrad-Adenauer-Stiftung gefördert und Sie waren damals schon oder später dann auch Mitglied der CDU.
Ich bin zuerst Stipendiat der Adenauer-Stiftung gewesen, danach bin ich irgendwann in die CDU eingetreten und ich wurde von der Adenauer-Stiftung auch schon als Medizinstudent in Deutschland gefördert. Mhm. In der Tat, also als ich dann also in Harvard gewesen bin und also dort studiert habe, habe ich andere Stipendien noch bekommen. Also ich brauchte ja ständig Stipendien, weil die Studiengebühren waren unfassbar hoch und von daher war man immer damit beschäftigt, irgendein Stipendium gerade zu beantragen. Ich war spezialisiert darauf, also Stipendien zu beantragen, sonst wäre ich flott pleite gewesen. Ich habe da ja also mehrere Abschlüsse gemacht, also ein Masters of Public Health Abschluss, dann ein Masters of Science in Health Policy and Management, eine Promotion, mehrere Fellowships und somit, also in der Zeit brauchte ich ständig Geld, um über die Runden zu kommen und war daher ein Spezialist darin, Stipendien zu also beantragen, habe also auch genug bekommen, um über die Runden zu kommen, weil ich habe ja kein Vermögen gehabt oder auch keine Eltern, die mich hätten unterstützen können.
Gab es da in der CDU irgendwelche Persönlichkeiten, die Sie da angezogen haben, begeistert haben als Politiker, dass Sie gesagt haben, okay, das ist meine Partei?
Nein, eigentlich nicht. Also die CDU lag damals nahe für mich. Wie gesagt, ich komme aus einer christlichen Arbeiterfamilie und da war es also nicht unüblich, dass man also diesem Arbeitnehmerflügel der Union sich nahe fühlt. Das ist so die CDU, die auch also damals Karl-Josef Laumann, den ich damals nicht gekannt habe, angezogen hat. Der war zwar, glaube ich, kein Stipendiat, aber so. Aber da dachte ich, also da fühlte ich mich eigentlich aufgehoben. Das hat sich erst geändert durch meine Erfahrungen in den Vereinigten Staaten. Da bin ich tatsächlich dann also sehr viel kritischer geworden, also was also konservative Ansätze angeht. Das also ist dann eine wichtige Phase gewesen, wo ich mich dann auch mit also politischer Philosophie beschäftigt habe. John Rawls und dergleichen, mein damaliger also Mentor und Doktorvater Amartya Sen, also hat eine erstklassige also Ökonomie und Philosophie entwickelt, wo Gerechtigkeitsthemen eine große Rolle spielen. Das ist eigentlich in der Tradition der Sozialdemokratie, für diese Arbeit auch den Nobelpreis für Ökonomie bekommen. Das hat mich sehr beeinflusst, muss ich sagen. Und daher bin ich dann, also habe ich mich von der CDU wegbewegt und bin, ich glaube, 2000 oder 2001 in die SPD eingetreten.
Also war nicht Gerhard Schröder dran schuld, dass Sie rüber sind?
Nein, das nicht. Also ich habe Schröder geschätzt, muss ich sagen. Mhm. Also man darf die Vergangenheit ja auch nicht also nachträglich anders also bewerten, als wenn sie damals bewertet hat. Ich habe den sehr geschätzt und also wir hatten auch ein gutes Verhältnis. Ist auch menschlich heute noch also ein gutes Verhältnis, denke ich einmal, obwohl ich jetzt mit seinen Positionen natürlich nicht mehr übereinstimmen kann. Aber es war also nicht Schröder, der damals für mich maßgeblich gewesen ist, sondern einfach mein Gerechtigkeitsgefühl entspricht den Werten der SPD.
Das Gerechtigkeitsgefühl ist auch sehr sichtbar in dem Buch, das dann 2007 erscheint. Der Zweiklassenstaat hieß das. Ihre wichtigste These, die Privilegierten ruinieren Deutschland. Das Einkommen entscheidet über die Versorgung und über die Lebenserwartung. Und Sie sagen, das ist eine Schande, dass in Deutschland immer noch Zweiklassenmedizin herrscht. Hat sich das seitdem geändert?
Nicht genug. Es hat sich nicht genug geändert. Das muss man kritisch einräumen. Ein Thema, mit dem ich mich damals sehr stark beschäftigt hatte, sind zum Beispiel ist die Bildungsungleichheit. Also in Deutschland bestimmt eben mehr als in sehr vielen anderen europäischen Ländern die Herkunft den Bildungserfolg. Und der Bildungserfolg ist somit Einkommens- und bildungsabhängig, was die Eltern angeht. Aber kein Kind hat sich ja die eigenen Eltern ausgesucht.
Das ist bei Ihnen genauso gewesen?
Bei mir genauso gewesen, ganz genau. Ich habe einfach damals also Glück gehabt, dass ich Lehrer gehabt habe, die also mich gefördert haben, die gesagt haben, der gehört hier nicht hin. Ich war für kurze Zeit sogar auf einer Hauptschule. Da haben die Lehrer sofort gesagt, das ist eine Fehlplatzierung, der gehört hier nicht hin. Dann bin ich noch kurz auf der Realschule gewesen. Von dort ging es aufs Gymnasium und also von dort ging es also. Aber ich habe die Lehrer gehabt, die gesagt haben, da steckt, in dem steckt mehr drin. Aber von meinen Eltern wäre das nicht gekommen. Das muss man klar so sagen. Und das ist einfach ein vollkommen ungerechtes System. Das ist eine große Ungerechtigkeit. Auch, dass die Lebenserwartung und die Krankheiten davon abhängen, wie arm oder wie reich sie sind. Das ist auch nicht richtig. Deutschland hat einen Unterschied zwischen reich und arm gemessen an den obersten 20 und untersten 20% beim Einkommen. Lebenserwartungsunterschied bei Männern von 8 Jahren, bei Frauen von 6 Jahren. Müssen sich überlegen, was das bedeutet. Und daran hängen dann auch die Ungerechtigkeiten am Rentensystem. Denn wenn Sie ein geringes Einkommen immer hatten, dann kriegen Sie zum einen eine geringe Rente, Äquivalenzprinzip, aber Sie bekommen diese Rente dann auch nur für kurze Zeit, weil sie gar nicht so lange leben. Derjenige, der jetzt also ein hohes Einkommen hat, der bekommt eine hohe Rente, die bekommt er aber dann auch noch deutlich länger. Somit ist das System also wirklich so gemacht, dass also mit den Verlusten der Ärmeren zum Teil die also Rentengewinne der Einkommensstärkeren finanziert werden. Das hat sich im Großen und Ganzen nicht wirklich verändert.
Obwohl Ihre Partei, die SPD, ziemlich lange in den letzten 20 Jahren an der Macht war und zuletzt sogar mit Ihnen als Gesundheitsminister.
Ja, wir arbeiten ja auch an diesen Themen. Also Hubertus Heil zum Beispiel also hat wesentliche Veränderungen in der Rentengerechtigkeit eingesetzt und durchgebracht. Und also was Gesundheit angeht, also ich habe jetzt zum Beispiel ein Gesetz gemacht mit der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Das ist leider nicht mehr beschlossen worden, aber wir setzen es zum Teil jetzt über Rechtsverordnungen oder über den gemeinsamen Bundesausschuss ohne Gesetz durch, wo es einfach um eine viel bessere Vorbeugung dieser schweren Herzkrankheiten bei ärmeren Menschen geht.
Da sind wir wieder beim Herzthema.
Ja, das ist also, das hat mich nie verlassen. Herz, Krebs, Unfälle, das sind die Themen, die mein ganzes Leben schwere Infektionen, das sind die Themen, die mich also quasi immer beschäftigt haben, die es aber in unterschiedlicher Art und Weise getan haben, eben zuerst mit dem Wunsch klinischer also Arzt zu werden, dann als Wissenschaftler, also in diesen Themen. Ich hatte dann einen Lehrstuhl an der Uni in Köln. Aber irgendwann habe ich gedacht, auch dieser Hebel ist nicht lang genug. Die Politik ist der längste Hebel.
Und gedanklich bewegen Sie sich schon in Ihre nächste Amtszeit als Gesundheitsminister?
Man sollte sich selbst also nicht für unersetzlich halten. Und mir ist erstmal wichtig, natürlich, es ist so, ich bin nicht amtsmüde. Ich hätte noch Lust und Kraft für weitere Arbeit. Aber wichtig ist, dass diese Gesetze, die jetzt gekommen sind, das sind sehr grundsätzliche Gesetze. Und wir haben auch einige jetzt auf Halde liegen, die wir im Koalitionsvertrag sofort verankern könnten. Somit sind wir da ganz gut vorbereitet.
Von Ihnen ist allgemein bekannt, dass Sie kein Salz essen. Worauf verzichten Sie noch?
Also Salz zunächst einmal, das ist damals entstanden, als ich mich mit der Vorbeugemedizin, der Epidemiologie beschäftigt habe. Damals war schon klar, weniger gut durch Studien gesichert, aber wurde schon klar, dass ein sehr hoher Salzkonsum, der in Deutschland weitest verbreitet ist, dass er die Gefäße schädigt und auch andere Krankheiten also mit verursacht. Heute wissen wir, dass sehr hoher Salzkonsum auch also Demenz mit verursacht. Also ist keine Kleinigkeit. Aber das habe ich damals also eingestellt und das war ein wichtiger Verzicht. Den durchzuhalten ist echt schwer. Das ist keine Kleinigkeit. Aber sonst bin ich eigentlich, esse kein Fleisch. Das hat aber nichts mit Gesundheit zu tun, sondern damit hatte ich schon also abgeschlossen, ich glaube in den späten 80er Jahren, ich das richtig in Erinnerung habe, weil also der Fleischkonsum damals in einer Zeit von noch sehr viel Hunger weltweit unsinnig ist. Also wenn Sie also schauen, wie viele Kalorien also an Tiere verfüttert werden müssen, um dann viel weniger an Kalorien nachher an Fleisch auf den Tisch zu haben. Die also Bilanz von Fleisch, also die Kalorienbilanz von Fleisch ist sehr schlecht. Die CO2-Bilanz ist noch schlechter. Von daher, aber es hatte damals mit CO2 nichts zu tun, sondern es war also so im Prinzip also ein Gedanke an die Armut in der Welt. Und da habe ich aufs Fleisch verzichtet. Das mache ich. Aber Alkohol, darauf verzichte ich nicht. Trinke gerne Wein, auch ab und zu ein Bier. Und mache auch viele andere Dinge, die nicht unbedingt gesund sind. Ich schlafe zu wenig, arbeite zu viel, mache ungesunden Sport. Also das ist also alles im Rahmen.
der Verzicht auf Fleisch und Salz, ist das nur für die eigene Gesundheit und um wirklich ein Vorbild auch zu sein für die Gesellschaft, wie sie leben sollte?
Das ist auch ein bisschen ein Vorbild, gerade also der Salzverzicht. Was ich selbst beim Salzverzicht gelernt habe, ist, also dass man sich ständig rechtfertigen muss. Man muss ständig erklären, also willst du denn heute Abend nicht hier mit uns essen und so weiter. Das ist ja eine also Komplikation. Und ich denke dabei oft an Menschen, die irgendein Handicap haben und dann etwas eine besondere Berücksichtigung brauchen. Meinetwegen der Diabetiker, der dann eben nicht also hier nochmal zulangen kann bei dem, was gereicht wird. Oder der Mensch, der also eine andere Einschränkung hat. Also durch den Salzverzicht habe ich gesehen, wie schwierig es ist, wenn man eine, das war ja bei mir eine gewährte Einschränkung, aber wenn ein Mensch eine Einschränkung hat, dass wir auf diese Einschränkung auch Rücksicht nehmen. Das machen wir in Deutschland aus meiner Sicht zu wenig. Es gibt viele Menschen, die irgendetwas haben, wo man Rücksicht nehmen muss, und wir sind darin nicht gut. Es gibt zum Beispiel sehr viele Menschen, die schlecht hören. Und also trotzdem haben die nicht den Mut dann zu sagen, könnt ihr bitte hier etwas lauter sprechen, weil ich kann das nicht richtig hören. Und daher, also hat es auch ein bisschen etwas mit einer Vorbildfunktion zu tun gehabt, aber ich will es jetzt auch nicht überhöhen.
Aber es gibt schon den Moment, wo Sie abends auf dem Sofa sitzen, eine Harvard-Studie lesen und doch mal eine Tüte Chips knabbern?
Nein, das gibt's nicht.
Das gibt's nicht?
Das gibt's wirklich nicht. Ich knabbere keine Tüte Chips. In den Vereinigten Staaten übrigens gab es salzlose Chips. Ganz interessant. Amerika ist ja ein Land, was auf Handicaps sehr viel mehr Rücksicht nimmt als wir. Das amerikanische Gesundheitssystem ist ja ein Fiasko, eine Katastrophe. Und also die Unterschiede zwischen Reich und Arm sind riesig. Aber es gibt auch Perlen in diesem System. Und zu den Perlen gehört, dass also tatsächlich für Menschen mit irgendeiner Behinderung, Einschränkung, tatsächlich mehr gemacht wird. Sie kommen zum Beispiel in viel mehr Praxen mit einem Rollstuhl heran oder einem Rollator, als es in Deutschland ist. Und so gibt es auch, also wenn Sie das Geld dafür haben, für alle Einschränkungen gibt es etwas. Und salzloses Essen gab es daher schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, und das war für mich natürlich sehr komfortabel, und da gab es sie tatsächlich, die salzlosen Chips, die ich gerne gegessen habe.
Wie komfortabel ist es denn, mit Karl Lauterbach privat zusammen zu leben, für Ihre Kinder, für Ihre Lebenspartnerin? Gibt es ständig Diskussionen, du hast das Salz?
Ah, da bin ich die falsche Adresse, so etwas zu beantworten. Da müssen die Leute selbst gefragt werden. Klar ist, also der Salzkonsum macht in der Regel kein Problem. Ich gehe ja sehr oft aus Essen. Und ich gehe wirklich in Restaurants hinein, wo ich weiß, wenn ich da reinkomme, wissen die schon, aha, das Ganze wird hier ohne Salz zubereitet. Und ich kann daher sehr gut essen gehen und habe damit kein Problem. Und selbst kochen kann ich sowieso nicht. Also das ginge mit einer Vergiftungsgefahr einher, von daher, also wir raufen uns immer zusammen.
Sie sagen ab und zu dann doch mal ein Glas Wein. Sie hatten vor 2 Jahren noch gesagt, dass sich das sogar positiv auf die Gesundheit auswirken kann, mal ein Glas Wein zu trinken. Die Meinung haben Sie noch?
Nein.
Nicht mehr.
Leider hat sich da die Studienlage gedreht, und zwar in den letzten 2 Jahren. Also tatsächlich muss man also die Aussage revidieren, dass also 1 oder 2 Glas Wein pro Tag, dass das also der Gesundheit dienen würde. Wir haben jetzt klare Studienergebnisse dahingehend, dass beispielsweise das Krebsrisiko schon mit dem ersten Glas Wein steigt. Somit ist es traurigerweise anders gekommen, als wir Epidemiologen all die Zeit gehofft hatten. Wir haben immer gedacht, dass der Wein also zum Schluss gesundheitsfördernd ist und dass wir daher hier also tatsächlich das Schöne mit dem Nützlichen verbinden können. Aber leider ist es nicht so, sondern die Studienlage ist jetzt sehr eindeutig. Also der Alkoholkonsum, somit auch der Weinkonsum, schadet vom ersten Glas an. Ich trinke trotzdem weiter also regelmäßig Wein, weil ich sehr...
Also ein halbes Glas, oder?
Ja, also sehr unterschiedlich. Also ich genieße Wein. Ich gehöre wirklich zu den Weingenießern. Ich betrinke mich nie. Das ist also etwas, was ich nicht mache. Ich bin also extrem diszipliniert, wenn ich merke, das reicht jetzt, dann ist auch wirklich sofort Schluss. Also ich bin nie in Gefahr, mich jetzt also zu betrinken. Es ist tatsächlich so, dass also mein Vater zeitweise erhebliche also Alkoholprobleme gehabt hat. Und daher habe ich sehr früh gelernt, dass also man eine Willenskraft aufbringen muss, die auch wichtig ist. Und daher ist bei mir also Betrinken also ist ein No-Go, aber ich trinke sehr gerne ein Glas Wein.
Wenn sich alles so ernähren würden wie Sie, wie viele vorzeitige, unnötige Todesfälle könnte man damit verhindern?
Das weiß ich nicht. Also das ist so, ich mache nicht nur gesunde Sachen. Das lässt sich sehr schlecht verrechnen alles. Aber klar ist, also dass ich also kein Übergewicht habe, dass ich also auch relativ regelmäßig Sport mache. Ich esse kein Fleisch. Ich esse sehr wenige Dinge, die also konserviert sind, weil die sind ja dann mit Salz und so. Wird wahrscheinlich was bringen. Aber was ich bei der gesunden Ernährung also gewinne, das verliere ich bei Stress, bei also zu viel Arbeit, bei zu wenig Schlaf und also anderen Lastern.
Wenn es mal ganz schnell gehen soll und Sie richtig Hunger haben, was gibt's dann? Was ist Ihr Superfood, um wieder weitermachen
zu können? Ganz interessant. Das Superfood hat sich nie geändert. Und zwar war also das die Notversorgung, die ich bei Hunger immer durchziehe, das Studentenfutter. Das Studentenfutter,
wir müssen das, glaube ich, kurz erklären.
Das sind Rosinen. Die heutigen Studenten wissen das schon gar nicht mehr. Die essen nur Sushi wahrscheinlich. Aber nein, Studentenfutter, das sind also Nüsse. In der Regel also Mandeln, ein paar Haselnüsse oft darin. Also und dann eben Sultaninen oder Rosinen gibt's in unterschiedlichen also Varianten. Und das Studentenfutter ist einfach sehr nahrhaft. Da sind richtig Kalorien drin. Das ist preiswert und damit habe ich immer also eine Notlage kurzfristig kompensieren können. Ich weiß nicht, wie oft das Studentenfutter dann zum Schluss noch herhalten musste, weil es nicht mehr zur Mahlzeit gekommen ist.
Aber wie passt...
Schmeckt übrigens sehr gut mit einem Glas Wein am Rande.
Aber wie passt so ein wirklich radikal gesundheitsbewusstes Leben und Handeln zu der Freigabe von Cannabis, die Sie mit tragen und umgesetzt haben?
Die Freigabe von Cannabis ist ja erfolgt mit dem Ziel, den Schwarzmarkt einzudämmen. Das Ziel ist sozusagen, es soll nicht mehr Cannabis konsumiert werden, bevorzugt sogar weniger, aber dass diejenigen, die Cannabis konsumieren, zumindest also keine toxische Ware konsumieren, keine Beimengungen oder nicht auch noch in Abhängigkeit von anderen Drogen geraten. Somit also finde ich, also ist richtig, sich zu überlegen, haben wir eine Chance, dass nicht mehr Cannabis geraucht wird? Die Chance ist gleich null. Das ist nirgendwo gelungen. Es gibt einfach kein Land, also ein kein demokratisches Land, wo Cannabis also derzeit verschmäht wurde. Es wird geraucht, wird konsumiert. Und wenn das die Ausgangstatsache ist, an der ich nicht vorbeikomme, dann geht es darum, den Schaden zu begrenzen. Und die Schadensbegrenzung war aus meiner Sicht, also dass dann tatsächlich der Schwarzmarkt eingedämmt wird. Und ich finde es übrigens auch schwierig, dass man junge Menschen kriminalisiert, weil sie Cannabis geraucht haben. Weil diese jungen Menschen, meinetwegen ein 20-Jähriger, 25-Jähriger, wenn ich dem sage, das Gehirn ist noch in Entwicklung, du solltest nicht rauchen, und er macht es aber trotzdem. Und er argumentiert dann, wenn ich jetzt jeden Tag Wein trinken würde, 3 Glas Wein, 4 Glas Wein, dann würde ich mir ja noch mehr schaden, was tatsächlich der Fall wäre. Wieso ist das eine dann der Grund für meine Vorstrafe? Und das andere geht völlig straffrei. Das kann ich nicht erklären. Somit die Kriminalisierung von vielen Menschen fand ich nicht begründbar in Anbetracht der Tatsache, dass wir ein weitaus schädlicheres Verhalten, also bei Alkohol nicht bestrafen, und wir sollten es einfach sicherer machen, wenn es stattfindet.
Und Alkoholkonsum zu bestrafen, soweit würden Sie
nicht gehen? Wir leben in einer freien Welt. Also ich finde es also in einer freien Welt wichtig, dass wir aufklären und Leute mitnehmen, wenn sie sich selbst gefährden. Wenn ich andere gefährde, ist das etwas anderes. Aber wenn ich mich selbst gefährde, man muss in einer freien Welt auch Spielräume haben, sich selbst zu gefährden. Es darf aber nicht so sein, dass die Selbstgefährdung passiert auf der Grundlage mangelnder Erkenntnisse oder Armut oder was auch immer. Das ist eine andere Sache.
Das sagt der Arzt und das sagt der Politiker. Ich würde aber nochmal den Vater Karl Lauterbach fragen. Was wäre denn oder was war, wenn Ihre eigenen Kinder kiffen würden?
Müsste ich natürlich als Vater reagieren und hart einsteigen und versuchen, das wegzuerklären. Aber in diese Verlegenheit bin ich Gott sei Dank nie gekommen.
Ihre Kinder kiffen nicht?
Genau.
Fänden Sie es insgeheim als Mediziner und Vater erleichternd, wenn die nächste Regierung das Ding wieder kippt?
Nein, ich finde tatsächlich die Gesetzgebung, die wir gemacht haben, großen und ganzen richtig. Es ist einfach der Versuch, denn der Wahrheit ins Auge zu schauen, wir haben den Konsum. Wir haben bisher übrigens auch keinerlei Hinweise, dass er mit der Legalisierung gestiegen ist. Wir haben aber die Hoffnung, den Schwarzmarkt zurückzudrängen, wenn das Gesetz erstmal komplett umgesetzt ist.
Ob die SPD weiter an der Regierung sein wird, ist offen. Wollen Sie für den Rest Ihres Berufslebens in der Politik bleiben oder können Sie sich doch noch vorstellen, umzuschwenken, hauptberuflich auf die Ärzteschiene, eine kleine Hausarztpraxis auf dem Land aufzumachen oder in eine Klinik zu gehen?
Nee, das könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Mhm. Der Zug ist abgefahren. Es war damals, wie gesagt, diese ganz grundsätzliche Entscheidung. Und die hat mein Leben verändert, weil ich sonst ein ganz anderes Leben geführt hätte. Aber also nachträglich gesehen war es die richtige Entscheidung. Und es gibt kein Zurück. Man darf nicht zurückblicken, sondern also die Entscheidung war damals endgültig. Das war mir übrigens damals schon klar. Ich habe einfach damals schon gewusst, das ist jetzt ein Abschied.
Haben Sie sich damals mit Leuten beraten oder haben Sie die Entscheidung selber getroffen?
Habe ich mit guten Freunden darüber gesprochen, auch mit meiner damaligen Freundin habe ich also darüber viel gesprochen. Die hatte überhaupt kein Verständnis, weil sie ja sah, dass ich also das gerne gemacht habe in der Klinik und so weiter. Aber ich habe mit vielen darüber geredet, aber zum Schluss macht man so eine Entscheidung, dann trifft man so eine Entscheidung. Also allein die Kollegen aus der Chirurgie in Texas, die haben alle abgeraten. Mhm. Also die haben gesagt, das wäre eine Verschwendung und waren sowieso sehr voreingenommen. Ostküste und so, das war aus der Sicht der Kollegen in Texas schon ein Abstieg für sich und dann auch noch in die Vorbeugemedizin. Also das Klima dort in Texas war rau, das muss man sich so vorstellen. Und die Herzchirurgen waren da wirklich, die Herz- und Thoraxchirurgen, die waren hart und rau drauf und die haben alle abgeraten natürlich.
Sie sind ja noch manchmal in den USA, Sie sind ja auch manchmal noch in Harvard. Was sagen denn die ehemaligen oder aktuellen Kollegen dort zu ihrer Arbeit als Gesundheitsminister in Deutschland?
Ah, die sind begeistert. Also in Amerika ist ja tatsächlich dieses Mischspiel zwischen Politik und Wissenschaft sehr viel verbreiteter als bei uns. Und also sehr gute, Wissenschaftler haben auch oft politische Ämter gehabt, zum Beispiel Larry Summers von der Harvard-Universität und Robert Reich, der Arbeitsminister bei Clinton gewesen ist, das war auch ein Professor an der Kennedy School in Harvard und so. Und somit, die sind da sehr interessiert, sind da im Austausch und ich habe ja nach wie vor dort an der Harvard School of Public Health, wo ich da damals diesen Auftritt gehabt habe, wo ich damals das Studium gemacht habe, da habe ich ja auch immer eine Gastprofessur und wenn ich dorthin komme, dann gebe ich immer eine Vorlesung über Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik. Das interessiert auch die jungen Leute brennend. Und das ist tatsächlich dort, kommt das gut an, finden die Leute großartig.
Was für ein Entscheidungstyp sind Sie? Wenn was entschieden ist, ist es entschieden oder neigen Sie auch dazu, zu hadern mit Entscheidungen, nochmal zu grübeln, zu bereuen, überlegen, kann man doch vielleicht nochmal einen anderen Weg zu gehen? Wie entschieden sind Sie im Entscheiden?
Ich bin eigentlich ein grundsätzlicher Entscheider. Ich überlege lange, aber ich kann dann auch sehr entschieden entscheiden. Und da habe ich nicht die Schwierigkeit, dass ich jetzt Dinge immer weiter mit mir herumtrage, sondern glaube, dass ich entscheidungsfreudig bin und ich freue mich auch, wenn ein Punkt dann mal entschieden ist und wir gehen weiter.
Und Sie können auch einsam entscheiden, ne? Wenn die ganzen Freunde, die Freundinnen, die Fachkollegen sagen, tu es nicht und Sie sagen doch.
Das gehört auch in der Politik dazu. Bin ich längst nicht der Einzige, können auch andere. Wir haben auch sehr viele, also Kolleginnen und Kollegen in der Politik, die also so etwas können. Aber ich kann auch Entscheidungen treffen gegen harte Widerstände. Zum Beispiel, also hier in der Krankenhausreform, das ist eine sehr wichtige, große Reform, war es zum Teil so, dass alle Landesminister gegen die Umsetzung der Reform waren. 16-0 Positionen gegen den Bund und so weiter. Ich war aber sicher, dass die also Entscheidung, die wir getroffen hatten, richtig war. Und ich war auch sicher, dass wir sie zum Schluss durchbekommen. So ist es dann auch gekommen. Aber da dürfen Sie nicht wackeln. Wenn Sie dann wackeln, verlieren Sie quasi die Formation.
Haben Sie sich auch mal komplett falsch entschieden? Haben Sie mal komplett daneben gelegen?
Ja, auf jeden Fall. Das gibt's für jeden. Wir haben also auch Misserfolge gehabt. Ich bringe ein Beispiel, dieser Klinikatlas, den wir gemacht haben, wo jeder dann schauen kann im Netz, Bundesklinikatlas, wie gut sind die Kliniken für bestimmte Eingriffe, wie gut funktioniert das dann, dort sich operieren zu lassen, behandeln zu lassen und so weiter. Da haben wir also eine Software ans Netz genommen, die war also hochkompliziert, aber die hat einfach nicht funktioniert. Das war eine klassische Fehlentscheidung. Also mit diesem Beta-Typ der Software, sehr komplizierte Software, ans Netz zu gehen, das war einfach ein Fehler. Und dann haben wir wirklich, also es war Pfingsten, also 24, haben wir wirklich gearbeitet, ohne Ende, ohne Unterlass. Denn diesen Fehler hatte ich selbst zu vertreten. Also da haben wir gearbeitet, da haben wir wirklich ein paar Tage, Tag und Nacht gearbeitet. Die Programmierer, die geholfen haben, die Kollegen aus der Klinik, wir wollten ja alle, dass das gelingt. Das war ein riesiger Fehler gewesen, aber dann hatten wir nachher die neue Version stehen, jetzt funktioniert es, aber ein klarer Fehler, wir hätten damit nie ans Netz gehen dürfen.
Was macht man als Arzt, wenn es selbst mal zwickt im eigenen Körper? Untersucht man sich selbst oder geht man zu Kollegen?
Man ist typischerweise ein schlechter Patient. Also sehr viel wird einfach also aufgeschoben. Man also versucht sich selbst zu also behandeln. Also das ist schon, ich glaube, ich spreche da nicht für mich allein, sondern Ärzte sind in der Regel keine perfekten Patienten. Viele also sind wagemutig, verschleppen Diagnosen, missinterpretieren auch bei sich selbst Signale, die man beim Patienten ganz eindeutig identifizieren könnte. Somit also, wir sind kollektiv, glaube ich, keine so guten Patienten.
Was behandeln Sie selbst und wo gehen Sie in der Praxis?
Also Erkältungen, also kleinere Krankheiten. Ich gehe wirklich nur zu Kollegen, wenn ich was also Gravierendes habe. Und also darüber berichte ich aber dann auch nicht öffentlich.
Neigen Ärzte, die ja alle möglichen Krankheiten im Kopf haben und kennen, zum Hypochonder?
Kommt drauf an, ja und nein. Es gibt also solche und solche. Ich selbst neige nicht zur Hypochondrie, sondern also bin dann schon eher derjenige, der also es drauf ankommen lässt. Aber ich kenne auch Ärzte tatsächlich, die aus der Hypochondrie heraus überhaupt erst Ärzte geworden sind. Und also der Beruf macht es einem dann nicht leichter. Das ist eine Berufsentscheidung, die kann einem dann auf die Füße fallen. Solche Kolleginnen und Kollegen kennt jeder von uns, aber zu der Sorte gehöre ich nicht. Für mich ist einfach also die eigene Gesundheit wichtig. Aber es klingt jetzt sehr pathetisch. Der Beitrag, den ich leisten kann für die Gesundheit anderer Menschen, der ist mir wichtiger, deutlich wichtiger. Das ist nie anders gewesen.
Herr Lauterbach, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.